Ich begrüße Sie recht herzlich bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Lebenshilfe, die Sie jetzt alle eingeschaltet haben, über Kabel, Satellit oder auch über die 92,4 im Großraum München. Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie dabei. Es geht in der nächsten Stunde um das Thema das Kirchenjahr in der Familie, der Marienmonat Mai. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung bis 11:05. Der Mai scheint ja ein besonderer Monat im Jahreskreis zu sein. Das merken wir alle, denn alles steht in Blüte. Nach diesem langen Winter ist das sehr schön und sehr belebend. Manchmal regnet es sogar weiße, rosafarbene Blüten von Obst- und Mandelbäumen herab. Alles grünt, die Natur ist wieder zu vollem Leben erwacht und zeigt sich in frischer, bunter Blütenpracht. Ja, nicht umsonst spricht man auch vom sogenannten Wonnemonat Mai. Da werden Maibäume aufgestellt. Der Baum ist ja immer das Symbol des Lebens und war auch in allen Kulturen der Göttersitz. Es gibt die Liebesmaien, das sind die Birkenäste mit Bändern oder mit Blumen verziert, die verliebte Jungs ihren Mädchen vor die Tür setzen auf den 1. Mai hin, dort wo das vielleicht in kleineren Ortschaften noch üblich ist, wird es auch noch gemacht und lebt diese Tradition weiter. Ja, und der Mai ist im Kirchenjahr der Marienmonat, während der September ja der Schutzengelmonat ist und der Juni vorgesehen ist für die besondere Verehrung des Herzens Jesu, ist der Mai Maria gewidmet. Für viele Menschen ist Maria eine große Gestalt ihres Glaubens, aber andere schrecken vor einer überbordenden Marienfrömmigkeit zurück. Sie ist ihnen ein unverständliches Buch mit 7 Siegeln. Im ökumenischen Austausch zwischen Katholiken und Protestanten bildet die Mariologie nicht selten auch einen unüberwindlichen Stein des Anstoßes. Wie so oft haben sich Urteile, Vorurteile und eigene Erlebnisse über Marienfrömmigkeit in den Köpfen so verfestigt, dass sie den Zugang zu tatsächlichen Kenntnissen über Maria erschweren. Deshalb wollen wir auch heute fragen, was wissen wir eigentlich aus der Bibel und auch aus der Tradition der Kirche über die Gestalt Marias? Da ist sicher an erster Stelle der Besuch Marias bei Elisabeth zu nennen. Wir kennen die Erzählung vom Evangelisten Lukas. Und daraus ist ja auch der Lobgesang Marias hervorgegangen, das sogenannte Magnificat, also Magnificat, gepriesen bist du. Das ist aber eigentlich auch ein Grundgebet fürs ganze Jahr, was auch im Stundengebet der Kirche immer wieder auftaucht. Es beginnt mit den Worten, meine Seele preist die Größe des Herrn. Kann dieses Lob nun auch wieder neu erklingen, auch für all diejenigen, die vielleicht einen schwierigen Zugang haben zu Maria? Und zu dieser Frage bzw. zu diesem Thema möchte ich ganz herzlich begrüßen Frau Magister Maria Prügel vom Referat für Ehe und Familie in Salzburg. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen, frohen und hellen guten Morgen.
Sie begleiten uns nun schon das Jahr hindurch mit jeden Monat mit einem Thema zur Hauskirche, je nachdem, was gerade ansteht. Jetzt ist es Maria. Sie sind auch gründendes Mitglied der Bewegung Hauskirche. Frau Magister Prügel, Sie haben sich vorbereitet auf das Thema Maria auf und wollen auch heute unseren Hörern die Gestalt ein bisschen näher bringen. Vielleicht steigen wir einfach ein mit der Frage, welche Bedeutung hat Maria für die Gläubigen? Das ist vielleicht auch vielfach verloren gegangen, was sie in der Heilsgeschichte eigentlich bedeutet.
Ja, Maria in der Heilsgeschichte, das Thema ist uralt. Lassen Sie mich vom vergangenen Jahrhundert aufzäumen, vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Zweite Vatikanische Konzil lässt nämlich seine Kirchenkonstitution in eine Mariologie gipfeln. Dort heißt es, Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Wie die Mutter Jesu schon im Himmel mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anbeginn, der in den kommenden Weltzeit zur vollendenden Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden, in der Zwischenzeit bis zur Ankunft des Herrn. Es ist ein Satz vorgelesen aus der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, ein dichter Satz. Und die Frage ist immer wieder, und speziell auch heute, wo wir einfach nicht verleugnen können, dass die Kirche in einer großen Krise ist, besonders in den deutschsprachigen Ländern, erhebt sich die Frage, ob es überhaupt eine Kirche ohne Mariologie, eine Kirche ohne Maria gibt. Und dazu möchte ich zitieren einen großen Theologen des vergangenen Jahrhunderts, Hans Urs von Balthasar. Er sieht die große Krise der Kirche voraus und schreibt schon 1971, also kurz nach dem Konzil, zum Titel »Das Marianische Prinzip in der Kirche«. Und er sagt, ohne Maria, ohne Mariologie, also ohne die Lehre von Maria, droht das Christentum unter der Hand unmenschlich zu werden. Die Kirche wird funktionalistisch, seelenlos, ein hektischer Betrieb ohne Ruhepunkt, in lauter Verplanung hinein verfremdet. Und weil in dieser mannmännlichen Welt nur immer neue Ideologien einander ablösen, wird alles polemisch, kritisch, bitter, ohne Humor und schließlich langweilig, und die Menschen laufen in Massen aus einer solchen Kirche davon. Und er schreibt weiter, er beendet seinen Artikel mit dem Satz, am Kreuz hat der Sohn seine Mutter in die Kirche der Apostel hinein verfügt. Dort ist fortan ihr Platz. Verborgen durchwaltet ihre jungfräuliche Mütterlichkeit den ganzen Raum, verleiht ihm das Licht, das Wärmende, das Bergende. Ihr Mantel macht die Kirche zum Schutzmantel. Und die Kirche war schon da, ehe die Männer ins Amt gesetzt wurden. Das wäre das petrinische Prinzip. Aber wir haben gesprochen vom marianischen Prinzip.
Das heißt, einiges ging auch verloren ohne Maria, nämlich auch die Seele überhaupt. Also so wie es hier Hans Urs von Balthasar als Mann ja auch beschreibt, ein hektischer Betrieb, funktionalistisch, seelenlos, ohne Maria. Das jetzt auf der Empfindungsebene vielleicht, aber ja, das macht man sich vielleicht manchmal nicht bewusst, dass wenn man sie ausklammert, dass man auch für sich vielen, also sich damit wesentlichen Dingen beraubt. Jetzt gab es ja die Marienverehrung, ist ja auch gewachsen in der Geschichte, Frau Magister Prügel. 1784 gab es die erste Maiandacht, aber was war eigentlich davor? Wie kam es dazu?
Ja, die Verehrung Marias hat im Neuen Testament ihren Ursprung, und viele Quellen in der Heiligen Schrift erzählen von ihr. Sie haben auch schon das Magnificat angesprochen, aber viele andere Stellen, in vielen anderen Stellen wird Maria vorgestellt. Also, sie hat ihren Ursprung im Neuen Testament und hat Christus zum Zentrum. Die Urkirche wusste sich im gemeinsamen Dankgebet verbunden und konnte daher mit Maria sprechen. Großes hat der Mächtige an mir getan. So heißt es ja in Lukas 1, 46 bis 55, dieses Magnificat. Und in der Marienverehrung hat sich die Zukunftsverheißung erfüllt, wirklich erfüllt: von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Das war die Urkirche. Machen wir einen großen Sprung. In der mittelalterlichen Frömmigkeit erhielt Maria als Mutter der Barmherzigkeit eine herausragende Stellung im christlichen Fürbittgebet. Wieder einen großen Sprung. In der Barockzeit erlebte die Marienfrömmigkeit eine einzigartige Hochblüte. Die Maiandacht im heutigen Verständnis hat hier wesentlich ihr Vorbild. Nachweisbar hielt der Orden der Kamilianer erstmals im Mai 1784 in ihrem Klosterkirchlein Ferrara unter großer Beteiligung der Gläubigen allabendliche Maiandachten. In Deutschland wurde die erste Maiandacht 1841 im Kloster der Guten Hirten in München gehalten, und mit großer Begeisterung hallten bald durch ganz Deutschland Lieder und Hymnen an die Mutter Gottes. Die Maiandacht, von Jung und Alt zahlreich und freudig besucht, hat sich zur bedeutendsten Andachtsform im marianischen Jahrhundert entwickelt, das zwischen 1854 Damals wurde dann das Dogma der unbefleckten Empfängnis Marias am 8. Dezember durch Papst Pius XI. Ausgerufen. Und 1950, das war dann das Dogma Aufnahme Marias in den Himmel mit Leib und Seele, ausgerufen von Pius XII. Am 1. November 1950. Im apostolischen Mahnschreiben Marialis Cultis, lateinischen Namen und heißt über die Marienverehrung vom 2. Februar 1974, hat Papst Paul VI. Dann auf Fehlformen hingewiesen und angemahnt, ich zitiere, die bisher gebräuchlichen Andachten zur Verehrung der seligen Jungfrau Maria mit Umsicht zu erneuern. Zitat zu Ende. Dann kommt das Zweite Vatikanische Konzil 1962 bis 1965. Und es hat die Gesamtperspektive der Mariologie aufgezeigt. Und zwar, Maria ist die Mutter der Kirche, Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Und deshalb hat die dogmatische Konstitution gegipfelt in der Mariologie. Das ist also ein Buch innerhalb dieser Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche. Und sie hat auch die gewachsene und verstärkende Sensibilität für den rechten Zusammenklang von marianischer und eucharistischer Frömmigkeit in der Maiandacht neue Impulse gegeben. Und wieder einen Sprung. Papst Johannes Paul II., er steht uns allen noch vor Augen, er ist ganz lebendig vor uns, steht er da. Und er stellt wiederholt und endgültig klar, dass gesunde Mariologie christozentrisch ist. Er musste sich manchmal den Vorwurf gefallen lassen, er sei zu sehr marianisch. Und er hat deshalb ganz klar festgestellt, gesunde Mariologie ist christozentrisch. Und er hat sich selbst von Anfang an der Gottesmutter geweiht. Das sagt auch sein Wahlspruch, totus tuus, im Wappenspruch, und dieser Wappenspruch ist auch gedeckt mit seinem Leben, wir wissen es. Und er schenkt uns durch sein persönliches Beispiel und durch seine zahlreichen apostolischen Äußerungen, schenkt er uns eine Vertiefung der marianischen Spiritualität.
Mhm. Da haben Sie natürlich jetzt viele Stichworte genannt. Da könnte man sicher das ein oder andere nachfragen. Aber vorab vielleicht erstmal einen kurzen Überblick noch weiter. Welche Bedeutung hat denn Maria im Kirchenjahr? Es gibt die Dogmen, die Sie angesprochen haben. Daraus gehen hervor auch viele Hochfeste. Vielleicht können Sie die ein bisschen versuchen näher zu bringen, dass sie da nicht nur wie ein nacktes Skelett dastehen, die Daten und das Fest, sondern das auch mit Inhalt ein bisschen verbinden können, Frau Magister Prügel.
Ja, also grundsätzlich Dogmen an sich. Ich weiß sowieso, dass das auch für viele ein rotes Tuch ist, aber liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen einfach davon ausgehen, wenn so vieles Grundlegende nicht mehr gewusst wird, dann ist es einfach ein rotes Tuch. Dogmen, was ist ein Dogma? Dogmen sind Wahrheiten des Glaubens, die die Kirche immer schon geglaubt hat, von Anfang an. Und diese Wahrheiten werden vom Lehramt der Kirche erst dann verpflichtend zu glaubenden Dogmen ausgerufen, wenn Gefahr besteht, dass diese Wahrheiten nicht mehr geglaubt werden. Also so wie heute eben ein Glaubensabfall ganzer Schichten besteht. Das heißt, die Marienfrömmigkeit, die Verehrung Marias, bitte nicht die Anbetung, ich glaube, das brauche ich in diesem Rahmen nicht sagen, aber die Verehrung Marias und eine gesunde Marienverehrung ist eine Christusverehrung, denn das ist ein großes Lob an Christus, an Gott, der eigentlich uns, alle Menschen, wollte er uns so rein und voll der Gnade erschaffen und dann ist ja das Furchtbare passiert mit diesem Sündenfall. Also die Marienfrömmigkeit, die Marienverehrung war immer schon da, immer schon da. Ist organisch gepflegt worden und erst in den vergangenen Jahrhunderten, wir haben es ja gehört, das erste Dogma 1854, dann 1954, da waren Ereignisse, dass breite Bevölkerungsschichten oder durchaus auch lehrende Theologen abgefallen sind vom Glauben, speziell in diesen Wahrheiten, die die Kirche verbindlich zu glauben vorgibt, nämlich der Mariologie, und dann wurde das dogmatisiert. Also das ist nicht ein Stempel, der plötzlich ist dem Päpsten irgendwas eingefallen, haben sie ein Dogma gemacht. Nein, sie haben Bestehendes laut verkündet und verpflichtend zu glauben vorgegeben. Zwei Dogmen kennen wir von Maria, und zwar der 15. August. Es ist die Aufnahme Marias in den Himmel mit Leib und Seele. Ja. Und der 8. Dezember, es ist das Dogma, also die Glaubenswahrheit, dass Maria ohne Erbsünde empfangene Jungfrau und Gottesmutter Maria ist. Das sind diese zwei Dogmen. Und sie stehen, wenn man sich im Schott auskennt, im Messbuch der Kirche, steht das Dogma, so wie ich es jetzt gesagt habe, auch immer drinnen, damit wir genau wissen, was wir zu glauben haben. Und auf das können wir uns dann verlassen. Das ist keine Einbildung. Natürlich gibt es noch weitere Hochfeste der Gottesmutter und es gibt viele weitere wichtige Feste und Gedenktage. Interessant ist, dass auch der 1. Januar der Gottesmutter geweiht ist. Es ist das Hochfest der Gottesmutter Maria. Und damit bin ich auch bei einem Thema, dass Maria ja sehr viele Namen hat. Und das Thema, oder warum ist das so? Ja, weil wenn man jemanden mit Namen kennt und mit Namen beim Namen anspricht, weiß man Bescheid und ist es ist meistens auch mit einer Bitte verbunden. Ich nenne zum Beispiel Maria, Trösterin der Betrübten. Ich selber rufe sie an, wenn ich traurig bin, wenn ich Sorgen habe. Und ich gebe das auch weiter und sage, ruf doch Maria an. Sie ist die Trösterin, die verlässliche Trösterin der Betrübten.
Ja, soweit einige Feste, die Sie hier herausgegriffen haben. Natürlich gibt es noch viele Gedenktage, die auch noch zu nennen wären. Aber bevor wir das jetzt vielleicht hier so wie eine Perlenkette aneinander aufreihen, der Mai ist ja der entscheidende Marienmonat. Im Gegensatz zum Oktober hat er auch eine andere Bedeutung, der mehr der Rosenkranzmonat ist. Aber vielleicht kommen wir einfach zu der Bedeutung von Maria in der Hauskirche. Wie können wir das gestalten? Wie können wir das auch heute noch gestalten? Denn früher waren ja auch die Maiandachten zu Ehren der heiligen Gottesmutter, ja, auch vor allem, also das war eine Andacht, die man auch zu Hause gestaltet hat.
Maria in der Hauskirche, im Übrigen auch hier, Maria hat auch dazu einen Titel. Maria ist die Mutter der Kirche, das haben wir am Anfang gehört. Und Johannes Paul II. Hat sie dann in seinem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio Mutter der Hauskirche genannt. Und später auch noch Königin der Familie. Also das sind wunderbare Titel. Unter diesem Namen können wir sie anrufen, voll Vertrauen. Bitten um ihre Fürbitte, um ihr Einschreiten, um ihren Schutzmantel für unsere Familie. Die Liebe und Andacht, ich nenne wieder einen Titel, die Liebe und Andacht zu unserer lieben Frau. Das ist ein Titel, er wirkt antiquiert, aber ist eigentlich ein wunderschöner Titel. Unsere liebe Frau. Und das ist Herzenssache jeder christlichen Familie. Ihrem Schutz vertrauen Väter und Mütter. Von Anfang an den Glauben und die Erziehung ihrer Kinder an. Und dazu habe ich einige Anregungen weiterzugeben. Zum Beispiel die Empfehlung, dass die Kinder nach der Taufe, also noch in der Kirche, wenn die Taufe vollzogen ist, dass der Priester oder der Vater oder die Mutter das Kind dann hintragen vor ein Marienbild und es an Maria weihen. Sie finden dazu etwas im Gotteslob unter der Nummer 48-7. Ja? Dann auch der alte Gebrauch und alte und neue Gebrauch, dass Familien, dass Eltern ihren Kindern allen als zweiten Namen Maria geben, auch den Buben, auch den Jungen. Ich weiß das aus meiner eigenen Familie. Mein Bruder, einer meiner Brüder ist 1954 geboren, es ist der Johann. Und damals war unsere Hebamme so schlau und hat meinen Eltern den Hinweis gegeben, ja, möchtet ihr denn nicht auch Maria taufen? Und er heißt tatsächlich Johann Maria. Also Eltern geben ihren Kindern als zweiten Namen allen noch den Namen Marias dazu, auch den Jungen. Und es gibt ja auch viele Namen aus der Geschichte, die das haben. Das ist der Rainer Maria Rilke, der Josef Maria Escrivá, der Clemens Maria Hofbauer, also ganz viele. Dann die Gebetserziehung. Wir, Maria gehört einfach zum Morgengebet und zum Abendgebet dazu, dass wir uns ihr jedes Mal neu weihen. Am Abend sie grüßen als die Königin. Ich erinnere daran zum Beispiel am Morgen, das gehört zum Morgengebet dazu, dieses Gebet, o meine Herrin, o meine Gebieterin, dir weihe ich mich, ich weihe dir meinen Mund, meine Augen, meine Ohren, meine Gedanken, mein Herz, alles, was ich habe und was ich bin. Und wir bitten sie dabei, dass sie uns hilft, unsere Weihe an sie einzulösen. Es gehört dann zum Abendgebet der Kirche und der Hauskirche dazu, dass wir sie grüßen mit dem Salve Regina, sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Ich persönlich, das ist jetzt wieder meine eigene Erfahrung, beim Mittaggebet, beim Engel des Herrn, bete ich immer für meine zahlreichen Neffen und Nichten und rufe Maria als Mutter der Hauskirche an, damit sie unsere Kinder hinführt zu einem wahren und entschiedenen Glauben, zur Freude am Glauben. Und ich bitte dabei für die Eltern und die Paten und die Jugendlichen selber. Eine weitere schöne Anregung ist es auch, die geweihten Medaillen zu tragen, ja, um den Hals oder eben auch am Schlüsselbund oder eben auch persönlich, ich habe auch eine Medaille auf den Computer gelegt. Alle diese Dinge, die heute einfach zum Alltag gehören oder auch ins Auto hinein. Und natürlich ist die Medaille allein zu wenig. Es braucht das Gebet dazu. Und auch immer, wenn man jemandem eine geweihte Medaille gibt, ist es ja auch besonders das Gebet, dass wir für ihn sprechen, wenn wir ihm die Medaille geben. Dann die Pflege des Rosenkranzes, dazu wäre vieles zu sagen. Ich habe mir persönlich auch angewöhnt, einen geweihten Rosenkranz immer in meiner Tasche zu tragen. Es ist einfach gut, etwas Geweihtes bei sich zu tragen. Und der Rosenkranz ist ja dann auch die Erinnerung an das ständige Gebet, immer wieder ein Ave Maria, das wir für unsere Anliegen tragen. Dann jetzt im Mai ist es eine gute Tradition katholischer Familien, dass sie gemeinsam als Familie oder durchaus auch mehrere Familien gemeinsam eine Wallfahrt machen an einen Marienort und das dann für Kinder entsprechend durchaus natürlich auch ausklingen lassen in anderen Highlights, die mit einem solchen Ausflug verbunden sind, nämlich dann auch die Einkehr und einfach einen schönen Tag zu machen. In der Hauskirche ist es gute Tradition im Mai und an Festtagen der Gottesmutter, dass wir den Hausaltar schmücken mit Blumen und das Bild der Gottesmutter, das einfach zum Hausaltar dazu gehört, mit einer Krone krönen. Ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit, das über das Telefon zu sagen, wie man das macht. Aber ich selber habe mir auch eine Krone zurechtgelegt, mit dieser Krone kröne ich das Muttergottesbild im Mai und an ihren Hochfesten. Oder auch die Statue, da kann man sich noch leichter vorstellen, aber durchaus auch beim Bild ist das möglich. Man kann noch anrufen und fragen, wie das genau geht. Und schließlich, Johannes Paul II. Hat ja Maria zur Königin der Familie gekrönt und diese Anrufung ist aufgenommen worden in die Lauretanische Litanei. Es ist also ein neuer Titel. Schließlich ist der Mai auch eine besondere Möglichkeit, sich an Maria zu weihen oder die Weihe zu erneuern. Und dazu gibt es auch gute Behelfe, gute Unterlagen, gute Bücher, kann auch im Familienreferat besitzen wie ein solches. Die Maiandachten in der Pfarre zu besuchen, soll auch Ehrensache der christlichen Familien sein. Ich persönlich habe mich auch schlau gemacht, wo zum Beispiel Maiandachten an den verschiedenen Kapellen einer Pfarrgemeinde sind, und eine Familie, eine katholische Familie, eine christliche Familie kann ja auch solche Anregungen an die Priester weitergeben, dass man auch in den Ortschaften oder an den verschiedenen Kapellen in einer Pfarre eine Maiandacht vorbereitet und dafür verantwortlich ist, und vielleicht lässt sich das zu Fuß erwandern. Man kann mit Freunden hin pilgern, und natürlich gehört immer auch dazu anschließend ein gemütlicher Ausklang. Der Hausaltar in der Familie hat also folgende: der Hausaltar soll geschmückt werden mit den liturgischen Farben Weiß und Blau. Blau ist also das Marianische, hervorragende Blumen, also Blumen. Es gibt auch immer diese traditionellen Gebildebrote und auch bestimmte Blumen für den Hausaltar. Im Mai ist das der Flieder und die Maiglöckchen. Es gibt sehr empfehlenswerte Bücher zum Marienlob und Maiandachten. Sehr empfehlenswert ist auch die Lauretanische Litanei, öfters zu beten, und da wäre sehr viel zu sagen zu den vielen, vielen Titeln. Es lohnt sich, ihre Bedeutungen zu kennen und Maria unter diesen Titeln anzurufen. Und natürlich gibt es viele marianische Stoßgebete.
Ja, soweit. Dankeschön einmal, Frau Magister Prügel vom Referat für Ehe und Familie aus Salzburg. Ja, da haben wir jetzt schon eine ganze Menge, oder haben Sie eine ganze Menge auch zusammengetragen über den Marienmonat Mai, die Bedeutung von Maria, Maria im Kirchenjahr. Vielleicht kommen wir noch einmal zurück auf das Gut, was vielleicht auch Reformatoren damals abgeschreckt hat, dass einfach der Marienfrömmigkeit überdrüssig waren. Zum einen, gut, das ist geschichtlich, wollen wir das jetzt nicht alles aufrollen, aber einfach die Tatsache noch einmal herausgreifen, dass viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, dass auch die Marienfrömmigkeit oft den älteren Frauen in der Gemeinde überlassen bleibt. Und das ist vielleicht ein Umstand, der oft auch schade ist. Denn wenn diese Generation wegbricht, wie wird das weitergehen eigentlich? Wie wird das auch in den Gemeinden weitergetragen, wenn das nicht irgendwie neu und frisch auch von Familien, von jungen Menschen aufgegriffen wird? Wenn man sich einmal überlegt, Maria, Sie haben das ja auch angesprochen, sie hat sehr, sehr viele Namen. Ja, zum einen ist sie die Mutter Gottes, und das ist ja das Entscheidende, und damit ist sie aber auch die Mutter für uns alle, für alle Menschen. Also haben wir alle eigentlich das Glück, auch diese Mutter tatsächlich zu haben, auch wenn wir vielleicht keine andere haben oder mehr haben. Und sie ist vor allem auch die Mittlerin der Gnade. Sie wird bezeichnet auch als die Königin des Alls, als die Magd des Herrn. Die Mittlerin der Gnade, oder sie wird oft als Mittlerin bezeichnet. Wie ist das denn eigentlich? Kappen wir uns denn nicht sozusagen das entscheidende Bindeglied zwischen Himmel und Erde, wenn wir sagen, Maria brauchen wir nicht, da stört uns etwas und deshalb lehnen wir das ab, oder haben manche Menschen einfach Schwierigkeiten damit, vielleicht auch mit zu viel an Medaillen, zu viel an Bildern, zu viel an Marienwallfahrten oder Erfahrungen, die Sie dort vielleicht einmal gemacht haben, Frau Magister Prügel?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich muss man sagen, das ist ja in anderen Bereichen auch so. Was zu viel ist, ist zu viel. Die Kirche mahnt überall ein, das gesunde Maß. Und natürlich gibt es Dinge, wo man sagen kann, ja, das ist nicht der Mittelweg, sondern da ist es immer, das Ziel ist die Höchstform. Dazu gehört zum Beispiel der Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber schon zum Beispiel die Tugenden, die Kardinaltugenden, dort ist es nicht das Höchstmaß an Tapferkeit sozusagen, weil das würde ja schon wieder vermessen und überzogen und wahnsinnig, sondern dort ist es das gesunde Maß, das abschätzen kann und auch mit dem Verstand das prüfen kann. Und dieses gesunde Maß ist überall einzumahnen. Es gibt natürlich auch eine verkehrte Richtung, bei der Marienverehrung. Und wenn sich das natürlich verselbstständigt und derjenige Gläubige mit Maria mehr zu besprechen hat als mit Christus selbst oder beim Hochaltar vorbeigeht, um sofort zum Marienaltar nur zu gehen, das sind natürlich, ja, das sind abstoßende Dinge. Ein Stück ist es einfach, ich traue mich das zu sagen, es wurde in den vergangenen 30, 40 Jahren keine Katechese mehr gegeben über diese Dinge. Dann entwickeln sich auch oft krause Dinge. Und leider auch das Gegenteil, dass man das dann verliert. Und ich würde sagen, wir haben es weithin verloren. Wir müssen wieder neu beginnen. Und ich mahne ein, die Heilige Schrift zu untersuchen, aber dazu auch den Katechismus anzuschauen und das Kompendium. Denn über die Stellen in der Heiligen Schrift, die von Maria sprechen, haben ja so viele Heilige, so viele Kirchenlehrer, so viele Kirchenväter, so viele Päpste, so viele heiligmäßige Priester, so viele auch Laien nachgedacht. Und inzwischen gibt es ja auch diese hellen Sterne am Himmel, die ich einfach die Marienorte bezeichnen würde, allen voran Fatima, Lourdes, Guadalupe. Ja, da muss ich sagen, es ist notwendig, die Heilige Schrift, aber auch den Katechismus zur Hand zu nehmen und zu lernen. Ich glaube, wir haben heute notwendig, man sagt oft, mehr Gefühl und so. Nein, ich glaube, das Gefühl allein verirrt sich auch. Es braucht schon die knackige und zuverlässige Lehre. Und daher, das tut auch Papst Benedikt, er mahnt die Jugendlichen an, bitte nehmt den Katechismus zur Katechese, nicht nur die Heilige Schrift. Ich möchte noch etwas ansprechen, was Sie vorhin auch erwähnt haben, was verlieren wir denn, wenn wir die Mariologie verlieren? Ich möchte das umgekehrt aufzeigen und sagen, wenn wir heute, wir haben sehr viel zu tun, auch mit durchaus auch mit Priestern, die in dieser modernistischen Strömung sind, die sozusagen alles ablehnen. Im Prinzip einfach gehen sie in die evangelische Richtung. Das Kirchenvolksbegehren tut ja nichts anderes. Es ist einfach protestantisch geworden. Ich kann Ihnen sagen, wenn Menschen, ob es Priester oder Laien sind, die kommen und viele Fragen haben und sagen, ja, wo können wir uns orientieren, dann geben wir ihnen oft auch zur Antwort und sagen, ja, orientiert euch am Lehren der Kirche, also was der Papst dazu sagt, und auch Menschen, die mariologisch geprägt sind, wie gesagt, gesund, kernig, nicht überzogen, nicht verbogen, diese Menschen haben ein gesundes Gespür. Ich erinnere mich noch ganz gut in meiner Jugend und so, wo man hat gesagt, ja, das ist ein mariologischer, das ist ein Mann, der ist ganz mariologisch. Das waren in der Regel sehr warme, gemüthafte Männer, nicht süßliche, sondern Männer, die auch ein gesundes Gespür hatten, die emotional auch ansprechbar waren und das vermitteln konnten. Oder Priester, die marianisch sind, die sind auf dem rechten Weg. Die sind irgendwo abgesichert durch das marianische Prinzip. Und wenn man jetzt sagt, ja, wie können wir es denn machen, dass wir wieder hinfinden zu Maria, dann darf ich durchaus auch mein eigenes Zeugnis sagen. Ich hatte auch alle diese Krisen und ich muss auch sagen, was du ererbt von deinen Vätern, da habe ich viel geerbt, erwirb es, um es zu besitzen. Ich war auch ein junger Mensch und habe alle diese kritischen Fragen auch gestellt. Und ich kann mich dann erinnern, dass ich auch einmal erschrocken war, dass ich überhaupt keine Beziehung mehr zur Mutter Gottes habe. Ich kann mich erinnern, ich habe dann gebetet und habe gesagt, schenk mir eine Beziehung. Ich habe immer wieder so gebetet, schenk mir doch eine Beziehung. Du bist mir fremd. Und ich muss sagen, über die Jahre und über die Zeiten sind mir dann Bücher zugekommen, es sind mir Menschen zugekommen, die mir erklärt haben, die mir es gesagt haben, die mir auch überzeugend schienen von ihrem Wissen und von ihrem Glauben. Die konnten es auch gut begründen. Das war ein Weg, das war mein Weg zu Maria.
Mhm. Ja, das mag ja vielleicht für den einen oder anderen auch einfach ein Hinweis sein, auch da dran zu bleiben, ja, wenn man das denn möchte, dass man auch den Weg einfach des Gebets vertrauensvoll einschlagen kann. Denn dazu ist es auch da, für die Dinge, die einem einfach unverständlich sind. Ja. Sie hatten ja vorhin Frau Magister Prügel Papst Paul VI. Genannt mit dem apostolischen Mahnschreiben Marialis Cultus. Er hat hingewiesen auf Fehlformen der Marienverehrung und er wollte neue Impulse geben mit seinem Schreiben. Die Frage ist, inwieweit sind diese Impulse noch für uns heute, sagen wir, auch anwendbar? Oder welche Schritte zur Annäherung an die Gestalt Mariens können wir uns heute vielleicht zu eigen machen? Jeder wird natürlich seinen eigenen Weg haben. Aber wenn Sie gerade zu Hause mithören, vielleicht sich auch Gedanken machen über Ihr Verhältnis zu Maria, da wäre es zum Beispiel möglich, einmal zu fragen, was fällt mir eigentlich spontan ein? Habe ich irgendwelche Urteile, irgendwelche Vorurteile? Bin ich geprägt durch Frömmigkeitsformen? Wenn man sich das notiert auf einen Zettel im ersten Schritt, dann wäre es möglich, im zweiten Schritt auch wirklich einmal in die Betrachtung zu gehen, beispielsweise das Lukas-Evangelium oder das Magnificat, ja, aufmerksam zu lesen und auch mit diesen Worten wirklich ins Gebet oder in die Stille zu gehen und in einem dritten Schritt dann vielleicht auch noch einmal die Gedanken, die man sich anfangs notiert hat, noch einmal zu gucken, hat sich da etwas geändert? Vielleicht ist da schon eine Änderung eingetreten oder wie ist eigentlich das Verhältnis Marias zu Gott, wie es hier bei Lukas beschrieben wird? Wie beschreibt sich Maria selbst? Wie beschreibt sich Gott? Oder welche Rückschlüsse lassen das auch für meine Sicht über Maria? Welche Rückschlüsse lassen sich da rausschließen? Vielleicht, wenn man sich das auch vielleicht im Mai einmal vornimmt, vielleicht mag auch das ein kleiner Beginn sein, sich auch Maria wieder mehr hinzuwenden. Eingeschaltet haben Sie bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema das Kirchenjahr in der Familie, der Marienmonat Mai. Darüber hat Frau Magister Maria Prügel vom Familienreferat in der Erzdiözese Salzburg gesprochen. Und wenn Sie wollen, erreichen Sie uns jetzt. Bis dahin wollen wir reinhören. Ein Lobpreislied, meine Seele preist die Größe des Herrn.
Meine Seele preist die Größe des Herrn. Es jubelt mein Geist über Gott.
Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Lebenshilfe. Der Marienmonat Mai, das ist das Thema heute noch bis 5:11 mit Frau Magister Prügel vom Familienreferentin im Referat Ehe und Familie der Diözese Salzburg. Ja, Sie sind gefragt und es haben sich auch schon Hörer gemeldet. Ich darf als erste Hörerin Frau Pauli begrüßen aus Luxemburg. Einen schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen auch. Herzlichen Dank, Frau Maria Prügel, Sie tragen ja auch den schönen Namen.
Ja.
Und ich möchte einfach einen kleinen Beitrag geben. Ich denke an unseren Papst Johannes Paul II., der eigentlich als Montfortaner benannt worden ist, weil er seine Marienverehrung in der Lehre des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort geschöpft hat und er hat diese Marienverehrung auch so gelebt. Mhm. Und ich habe mich eigentlich nie daran gestoßen, denn das ist, finde ich, auch so normal, dass man so lebt, dass man die persönliche Begegnung mit Christus durch Maria ist echte Christusverehrung. Mhm. Und das wollte ich einfach ein bisschen auch noch betonen. Und man übt auch eigentlich die Demut, wenn man durch Maria geht, so wie Jesus selbst durch Maria gekommen ist, dann freut er sich auch, wenn wir auch durch Maria zu ihm kommen und dann von ihm zum Vater. Und der Heilige Geist ist ja auch da drin. Das ist eigentlich ganz trinitarisch, die ganze Marienverehrung. Ja, das wollte ich noch einfach sagen.
Ja,
ich hätte noch viel mehr zu sagen, aber man findet die Worte einfach nicht. Und es freut mich, hat mich auch gefreut zu hören, dass Sie die Gottesmutter als Trösterin der Betrübten verehren, unter anderem. wir verehren Sie hier in Luxemburg ja auch unter diesem Namen.
Mhm. Frau Pauli, danke schön für das Zeugnis und auch für Ihre Begeisterung, die Sie auch hier kundtun. Ich danke Ihnen für den Anruf. Ja, Maria, vielleicht auch das als kleiner Hinweis, sie macht sich ja auch selber auf den Weg, als sie Elisabeth besucht. So ist uns das übermittelt bei Lukas. Und vielleicht auch das ein Hinweis darauf, dass Jesus, der Sohn Gottes, eben auch nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Ja, noch einmal dieses einfach Dienen, und er macht sich selbst auf den Weg, um den Menschen Gott das Heil zu verkünden, um den Menschen das Heil zu verkünden. Und so auch Maria in dieser Haltung auch des Dienens und ja, auch Mitgehens und einfach das Angehen, was auch ansteht, und nicht zu erwarten, dass alles einem in den Schoß fällt. Vielleicht ist das auch ein Weg eben auch der Demut, vielleicht wie Sie es auch oder die Frau Pauli es beschrieben hat.
Dieses Wort Demut und Dienen ist halt natürlich auch richtig zu verstehen, weil es in der Geschichte, wir müssen einfach auch ehrlich sagen, manchmal wurde in der Vergangenheit oder vielleicht auch heute, das kann ich jetzt noch nicht so beurteilen, das Wort, die Frau ist sozusagen die Dienerin, und das hat man, und vor lauter Demut, man kann das alles falsch verstehen. Mutter Gottes war, und wir müssen das heute auch in den Ehevorbereitungskursen sagen, die Männer dürfen jetzt nicht glauben, die Frau ist die Dienerin des Mannes. Maria hat gesagt, ich bin die Magd des Herrn. Das ist etwas ganz anderes. Und das gibt die richtig verstandene Demut und den richtig verstandenen Dienst. Es kann nicht sein, dass das so verstanden wird, dass die Frau eben zuständig ist zur Bequemlichkeit des Mannes. Da ist sie nicht zuständig.
Gut, dass Sie das ansprechen, dass Sie das richtig stellen. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Also, dass die Frau nicht einfach nur immer ihren Mund verschließt und alles immer nur hinnimmt.
Sie ist die Dienerin des Herrn. Ich bin die Magd des Herrn, hat sie gesagt. Und das dient dann der Familie und allen ihren Dingen, die sie tut im Leben. Da hat sie die richtige Einstellung dann.
Was aber nicht heißt, dass sie deshalb nicht irgendwie auch mal ein zurechtweisendes Wort sprechen dürft.
Völlig
oder?
Richtig,
ja. Ja, ganz klar. Ja. Mhm. Gut, aber dienen oder auch die Demut auch in dem Sinne, vielleicht auch in der Begegnung mit dem Nächsten, dass man da immer nicht vorschnell dann ins Urteilen kommt, sondern dass auch in Liebe versucht, in Barmherzigkeit auch dem Nächsten zu begegnen, auch als eine Form der Demut.
Ja.
Herr Feldmann hat uns erreicht aus Kassel.
Ja,
einen schönen guten Morgen.
Feldmann, schönen guten Morgen. Wir lesen von Folgendes. Ich habe also zwei Gedanken, die neulich auch schon mal von einem Priester gut geheißen wurden. Deswegen darf ich sie bringen. Einmal ist Maria ja die höchste Form der Ebenbildlichkeit Gottes. Wir sind ja als Ebenbilder geschaffen. Sie ist
völlig
das höchste
richtig.
Ebenbild. Sie hat diese Stellung am vollkommensten erreicht.
Ja. Ja.
Und deshalb ist sie Vorbild. Sie haben ja so viele Vorbilder, Idole, Ziehväter und so. Und sie ist das Vorbild in der Ebenbildlichkeit Gott gegenüber, dem wir nacheifern sollen, in ihren Dingen, die sie uns vorgelebt hat. Und dann ein zweites war, Gott erzieht uns ja nicht vom Säuglingsalter an selber. Er hat ja Werkzeuge. Und zwar hat er Mittelursachen, würdige Mittelursachen, er hebt uns zur Würde der Mittelursachen, nämlich die Eltern, dann die Lehrer, dann der Vorgesetzte am Arbeitsplatz und schließlich der Beichtvater und der Bischof. Und jetzt und der Papst und der und das oberste Werkzeug ist die Gottesmutter.
Ja.
Und das wurde damals, da, wie gesagt, vom Priester gut gehalten, so dürfen wir es denken und können es auch verstandesmäßig erklären.
Ja.
Das war mein Beitrag dazu.
Ich danke Ihnen vielmals, es war ein wunderbarer Beitrag. Denn ich sage auch, Maria ist das vollkommenste Geschöpf Gottes. Man muss etwas mehr verstehen auch von Schöpfungsmorgen und wissen, Gott hatte mit dem Menschen, mit allen Menschen diesen Plan, den er dann mit Maria gemacht hat, weil die Erbsünde gekommen ist, und dann hat er einen neuen Plan gefasst, seinen Sohn zu senden, und dazu nahm er dieses Mädchen aus Nazareth und sie wurde zur Mutter Gottes. Aber man muss sich das vorstellen, sie ist das Gelungene, was Gott in seinem ursprünglichen Plan hatte, dass der Mensch Ebenbild Gottes sei und voll der Gnade sei. Und die Gnade ist es eben, was wir so sehr erflehen und erbitten und empfangen möchten, um so gelungen zu werden wie Maria. Danke für diesen Beitrag.
Ach, ja, vielleicht ja, darf ich noch was sagen, wenn Zeit ist, was mir eben eingefallen wurde. Sie ist auch Fürsprecherin.
Ja.
Und jetzt geht es darum, ich habe mal hier gelesen, Johannes Paul II. Schreibt auch in seinem Buch Die Schwelle der Hoffnung überschreiten. Ja. Das Gebet ist auch Gegenwärtigsetzung der Gottesgnade, der Gottesordnung. Wenn ich das so überlege, dann brauchen wir doch die Fürsprache der Gottesmutter, auch deshalb auch aller Heiligen, weil sie mit ihrem Beten vor den Thron Gottes quasi hier für die Erde, die Ordnung Gottes, die wir so dringend brauchen und zum Teil auch vermissen müssen, gegenwärtig setzt, wie es der Papst ja damals gesagt hat, Johannes Paul II. Wenn ich das also logisch zusammenkopple, dann heißt das, je mehr die Gottesmutter, die Heiligen für uns beten, je mehr wir sie um Gebet anrufen, desto mehr setzen die, laut Papst dann, die Gottesordnung bei uns gegenwärtig. Und die brauchen wir doch dringend.
Herr Feldmann, ich danke Ihnen für diesen Hinweis und danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Jetzt wollen wir noch Frau Herzog zu Wort kommen lassen. Aus Hessen ist sie zugeschaltet, mit uns jetzt telefonisch verbunden. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Eigentlich hat der Herr Feldmann schon die Gedanken jetzt zum Ausdruck gebracht, die ich bringen wollte. Für mich ist die Gottesmutter auch die einzige Person, die in vorbildlicher Weise den Willen Gottes erfüllt hat. Und deshalb ist sie auch Königin und deshalb ist sie auch jedem Einzelnen persönlich Königin. Und wir sind ihr Herrschaftsbereich. Das heißt, unsere Gedanken, unsere Arbeit, unser Tun, alles, was wir tun, tun wir mit der Gottesmutter zusammen. Mhm. Und auch, wenn wir die Kinder morgens in die Schule schicken, dass wir mit dem Weihwasser sie bekreuzigen und sagen, Mutter Maria, begleite mich für den Weg. Komm, Heiliger Geist, für die Schule. Oder wenn jetzt, Sie haben es so schön gesagt, dass ich die Gottesmutter eine Krone schenke im Mai. Ja, das tue ich auch. Und deshalb ist die Gottesmutter und als äußeres Zeichen, dass sie meine Königin ist, immer eine rote Rose im Maialtar.
Schön.
Und wie die Rose die Königin der Blumen ist, soll die Gottesmutter die Königin unseres Herzens sein. Und so, ich habe einen ganz schwer kranken Mann und jeden Morgen sage ich, Gottesmutter, du musst die Pflege übernehmen, ich helfe dir dabei. Und da geht es so ein bisschen in die Praxis und dann ist es sehr schön. Da bekommt man dann ein gutes Verhältnis auch zur Gottesmutter. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren schönen Vortrag. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, alles Gute und einen schönen Mai noch.
Dankeschön, Frau Herzog, für Ihren Anruf. Ja, vielleicht auch die Impulse und das, was Frau Herzog sagte, auch der Herr Feldmann, dass Maria einem vielleicht auch einfach menschlich gesehen nahe steht, dass man auch da die Hürde leicht überwindet, sich in diesen ganzen Alltagsdingen auch ihr anzuvertrauen. Ja, kann das vielleicht auch eine Möglichkeit sein, auch eine tiefere Bindung auch zu Christus selbst zu bekommen?
Ja, ja. Maria ist, ich sag noch einmal, sie hat eben so viele Titel. Und sie ist nicht nur die Königin der Familie, sie ist die Königin der Engel, die Königin der Patriarchen, der Propheten, der Apostel. Also sie, das marianische Prinzip ist schon vor dem Petrinischen, also vor den Aposteln, war bereits Maria. Sie ist die Königin der Märtyrer, die Königin der Bekenner. Sie hat eben so viele Titel. Persönlich habe ich auch noch etwas mir angewöhnt, was mich sehr stärkt. Und zwar, ich nehme auch Weihwasser, wenn ich das Haus verlasse, natürlich. Und dann habe ich an der Tür, am Türstock, also da gehe ich schon hinaus, dann stecke ich den Schlüssel hinein und drehe um. Bevor ich weggehe, habe ich dort eine wunderbare Medaille angeklebt und da fahre ich mit der Hand so drüber noch und sage dann auch Totus Tuus. Das ist dann noch einmal dieses kürzeste Morgengebet, könnte man auch sagen, an sie gerichtet. Und mit dieser Hingabe verlasse ich das Haus. Ja.
Ja, Frau Magister Prügel, ich danke Ihnen, dass Sie in dieser Stunde auch wieder zu Gast waren bei Radio Horeb zum Thema das Kirchenjahr in der Familie, der Marienmonat Mai. Vielleicht hat es dem einen oder anderen auch wieder als Schwung gegeben, das Lob, das Magnificat, das Lob auf Maria wieder neu, vielleicht auch in einer ganz eigenen Art erklingen zu lassen. Vielleicht auch sich zu überlegen, an einer Lichterprozession jetzt im Mai teilzunehmen oder eine häusliche Maiandacht zu halten, vielleicht dazu auch bekannte Freunde einzuladen, die damit etwas anfangen können und sich da einfach Lesungen, Marienlob und Litaneien, Rosenkranz, Marienlieder zurechtzulegen. Für weitere Fragen können Sie natürlich auch gerne sich an unseren Hörerservice wenden oder auch im Internet gucken unter www.horeb.org. Unter dem Tagesplan, unter dem Programm finden Sie dann auch eine Möglichkeit anzuklicken, um einen Mitschnitt dieser Sendung zu bestellen oder auch um sich direkt an das Referat Ehe und Familie in der Diözese Salzburg und deren Schriften zu wenden. Ja, am Ende noch kurz der Hinweis, wie auch am Anfang, das Symposium Initiative Hauskirche wird stattfinden in diesem Jahr am 13. bis 15. Oktober in Salzburg. Mit diesem Hinweis geht die Sendung Lebenshilfe zu Ende und verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Anjuta Engert. Einen gesegneten Tag wünsche ich Ihnen.